Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Einführung in Windows-Sicherheit für Entwickler. Und die Intention von unserem Zusammentreffen hier ist es sozusagen, euch in drei kleinen Modulen Windows-Sicherheit oder die Grundlagen der Windows-Sicherheit nahezubringen, weil, zumindest aus meiner Sicht, das ein super wichtiges Entwicklerthema ist. Ihr müsst, wenn ihr auf der Windows-Plattform entwickelt, ungefähr wissen, wie die Sicherheitsinfrastruktur funktioniert. Was hat es mit Accounts auf sich, was sind Tokens, was ist Impersonierung, diese ganzen Themen wollen wir uns anschauen heute. Und dazu gibt es eine ganze Reihe von Codebeispielen und auch Dokumentation, und das alles könnt ihr auch dann runterladen von der Channel 9 Seite. Okay, mein Name ist Dominik Bayer und ich arbeite für eine Firma, die heißt Thinktecture. Das ist eine kleine Consulting-Firma hier in Deutschland, und wir helfen eben Firmen, Entwicklern und Architekten beim Design von verteilten Anwendungen. Und wie man unschwer erkennen kann, ist Security mein Thema sozusagen. Ich bin Microsoft MVP für Developer Security. Das ist eine relativ kleine Gruppe, gerade mal 30 Leute, und wir arbeiten mit der CLR-Security-Gruppe zusammen in Redmond, sowie ein paar anderen Gruppen, die sicherheitsrelevant sind. Aber das einzig wirklich Wichtige ist meine E-Mail-Adresse. Das heißt, wenn Fragen sind, einfach mir eine E-Mail schreiben. Ich helfe gern weiter. Und das hier ist mein Blog, leastprivilege.com. Da gibt es eine ganze Reihe extra Infos rund ums Thema. Okay, wollen wir anfangen. Ich habe das Ganze in drei Untersektionen unterteilt. Wir wollen anfangen mit so ein bisschen die absoluten Grundlagen von Windows-Sicherheit, dann ein paar advancedere Themen wie Log-on-Sessions, Impersonierung, dergleichen mehr. Und das letzte Thema, was ein relativ großes Thema ist, deswegen steht es so alleine, ist Netzwerk-Authentifizierung, also das Kerberos-Authentifizierungsprotokoll. Wie funktioniert das und was muss ich als Entwickler letztendlich wissen, um es zu meinen Gunsten einzusetzen? Okay. So, das allererste, bevor wir überhaupt anfangen, uns mit den, sag ich mal, Windows-Spezifika zu beschäftigen, ist ein Konzept, das interessant ist zu kennen. Das nennt sich die sogenannte Trusted Computing Base. Und das ist ein Begriff aus der Betriebssystemtheorie und beschreibt letztendlich, dass ein sicheres Betriebssystem einen sogenannten, einen Kern hat, der in Windows auch im Kernel lebt, aber einen Kern hat, der sozusagen vertrauenswürdig ist, trusted. Und alles, was sich innerhalb dieses Kerns abspielt, kann die Gesamtsicherheit des Systems beeinflussen. Und was ihr bestimmt schon mal gesehen habt, im Task Manager zum Beispiel, der bestimmt wichtigste Prozess, wenn es um Security geht, ist die sogenannte Local Security Authority, die LSA. Da findet die gesamte Sicherheit statt in Windows. Da werden Logons durchgeführt, da werden Zugriffsrechte geprüft und dergleichen mehr. Das heißt, wenn man die LSA kompromittieren könnte, dann hat man damit auch die Maschine kompromittiert. Wer ist typischerweise verantwortlich für die Trusted Computing Base? Letztendlich sind es zwei spezielle Personas in Windows. Das eine nennt sich der sogenannte System Account oder auch Local System genannt. Das ist so der höchst privilegierteste Account, den es überhaupt gibt im Windows-Betriebssystem. Der darf alles sozusagen. Der zweite Account, der streng genommen da mit dazugehört, ist der sogenannte Administrator Account. Und die Aufgabe des Administrators ist es, die TCP zu verteidigen. Sprich, der Administrator legt Accounts an, legt Privilegien an oder vergibt Privilegien, spezifiziert, wer auf was zugreifen darf. Und die normalen Benutzer sozusagen, die sind Sklaven der TCP. Also die dürfen genau das, was der Admin erlaubt hat auf dem System. Die Linien sind manchmal so ein bisschen verwaschen. Was ihr läuft innerhalb dieses, sage ich mal, theoretischen Gebildes TCP und was läuft außerhalb? Wenn ich mich als Administrator anmelde an einem System, dann bin ich eindeutig innerhalb der TCP. Alles, was ich mache oder machen kann als Administrator, kann die Gesamtsicherheit des Systems verändern. Sprich, ich kann neue Accounts anlegen, ich kann Zugriffsrechte verändern, ich kann Dienste installieren und dergleichen mehr. Wenn ich mich als Benutzer-Account, als normaler Benutzer anmelde, bin ich außerhalb dieser TCP und letztendlich arbeite ich innerhalb der Grenzen, die mir der Administrator erlaubt hat, sozusagen. Denkt daran, auch wenn ihr nur kurzzeitig euch als Administrator anmeldet, seid ihr streng genommen innerhalb dieses Trusted-Bereiches. Sprich, eine Frage, die ich oft stelle, ist, wenn ich auf einem System, sagen wir mal, Adobe Photoshop installiere, bin ich dann in der TCP? Ja oder nein? Und das ist eine interessante Frage, weil zum Installieren von Photoshop brauche ich Administrationsrechte. Und wenn ich in dem Moment, wo ich auf Setup-Exe klicke, bin ich hier drin. Ich verändere das System. Setup-Exe könnte theoretisch machen, was es will auf dem System, weil es mit Administrationsrechten läuft. Nachdem Photoshop installiert ist und Benutzer das verwenden, dann sind wir außerhalb der TCP. Ein anderes Beispiel sind Treiber. Sind Treiber innerhalb der TCP? Absolut. Ja, es wäre zum Beispiel kein, oder sagen wir mal, aus Sicherheitssicht wäre es nicht günstig, wenn ihr einen Tastaturtreiber hättet, der jeden Tastenanschlag auf, keine Ahnung, ChinaHackShack.com weiterleitet, zum Beispiel. Also, ist ein theoretisches Konstrukt, aber denkt daran, letztendlich, der Administrator, der Account-Administrator oder alle Benutzer, die Administratorrechte haben, sind streng genommen nur dafür da, um das System zu konfigurieren. Alles andere außenrum sollen normale Benutzer sein. Die Historie von Windows zeigt, dass gerne alle Benutzer als Administratoren arbeiten. Dazu nachher noch ein bisschen mehr, was da getan wurde, beziehungsweise was man sich manchmal da antun muss dafür. Okay, jetzt mal ein bisschen was Konkreteres. Und zwar gibt es in Windows sogenannte Konten, Accounts. Und Windows kennt letztendlich drei Arten von Konten, nämlich Benutzerkonten, Gruppenkonten und Maschinenkonten. Maschinenkonten sind letztendlich Sachen, die nur in der Domäne relevant sind, aber diese drei Kontentypen existieren. Und eine Authority ist ein Gebilde, das Accounts erzeugt oder erstellt. Und unter Windows kennen wir zwei Arten von Authorities, nämlich einmal die lokale Authority, das ist mein lokaler Rechner. Das heißt, wenn ich hier auf meinem lokalen Rechner einen Benutzer anlege, dann wird praktisch dieser Account von meiner Local Authority, der Local Security Authority, der LSA, erzeugt. Der andere Kontentyp ist ein Domänenkonto und der wird praktisch von der Domäne oder von dem Domain-Controller erzeugt. Account-Namen unter Windows haben immer zwei Teile, nämlich der Erzeuger, / der Name des Accounts. Und damit ist gewährleistet, dass der Name des Accounts eindeutig ist im Scope der Authority. Zum Beispiel, wenn eine Maschine einen Account erstellt, heißt der Maschinenname / Accountname. Wenn wir einen Domain-Account haben, heißt der Domäne / Accountname. Und wie werden diese Accounts in Windows repräsentiert, intern? Nicht mit diesen sprechenden Namen wie Sales / Alice oder Mac5 / Bob, sondern es werden sogenannte SIDs verwendet, Security Identifier. Das heißt, intern verwaltet Windows lange Zahlen letztendlich, die garantiert sind, dass sie niemals doppelt vergeben werden im Scope der Authority. Und diese Zahlen haben einen gewissen Aufbau. Das hier heißt Security. Ich glaube, das hier war irgendwie Version 1 und 21 ist die Nummer des Security-Subsystems von Windows. Und danach kommt die sogenannte Authority-ID und dann die sogenannte Relativ-ID, also relativ zur Authority. Es gibt auch eine ganze Reihe von sogenannten Well-Known SIDs, also praktisch Accounts, die auf jedem Windows-System existieren. Zum Beispiel Authenticated Users oder der Administrator oder Network Service. Das sind alles Dienste, die auf jedem Windows existieren und alle immer den gleichen internen Identifier haben. Das Ganze kann man sich anschauen. Es gibt ein Tool dafür, das in Windows mitgeliefert wird. Das nennt sich Who Am I? Sprechenderweise. Und wie man sieht, ich bin der Benutzer Dominik in der Domäne Least Privilege. Und wenn ich mal sage Who Am I / User, dann kann ich auch sehen, okay, das hier ist mein Account-Name und das hier ist mein Security Identifier. Die Relative-IDs fangen bei 1000 an und hier kann man praktisch daran ablesen, dass mein Account der erste war in der Domäne, sozusagen. Okay. Das Ganze kann ich auch programmatisch durchführen. Sprich, es gibt eine Klasse, die heißt Security Identifier im .NET Framework. Die leben alle in dem Namensraum System Security Principle und das Äquivalent dazu, also der sprechende Name, heißt NT-Account. Das heißt, wenn ich mal sowas mache, var Account ist gleich new NT-Account und gebe jetzt hier zum Beispiel rein Least Privilege Dominik, dann kann ich jetzt mit diesen Klassen zwischen den beiden Repräsentierungen konvertieren. Sprich, wenn ich wissen will, welche SID hat denn dieser Account Dominik, dann kann ich sagen, SID ist gleich account.translate und dann sage ich, und das soll übersetzt werden in die Security Identifier Repräsentierung. Das ist ein bisschen umständlich mit dem Translate und Typeof und bevor es wahr gab, muss man auch eine ganze Menge rumcasten hier. Letztendlich gibt es nur zwei Repräsentierungen in Windows, nämlich genau diese hier und diese. Warum das so gemacht wurde, denke ich mir, ist so ein bisschen, um sich den Weg freizuhalten für zukünftige Innovationen. Und dann kann ich die SID ausgeben. Wie wir sehen, das ist die gleiche SID, die mir eben auch das Who Am I Tool ausgespuckt hat. Warum ist das wichtig? Zum Beispiel ist es interessant, wenn ihr diese sogenannten well-known SIDs, wie jetzt diese hier, Authenticated Users oder aber der lokale Admin oder der Domain-Admin, wenn ihr mit diesen Accounts kommunizieren möchtet in eurem Code, gibt es hier einen kleinen Fallstrick, den man vielleicht gar nicht mehr weiß, aber diese Account-Namen sind lokalisiert, sprich NT-Authority Authenticated Users heißt im Deutschen so viel wie vordefiniert angemeldete Benutzer oder so ähnlich. Oder der Administrator heißt nur durch Zufall Administrator, im Englischen auch, aber in Japan heißt er ganz anders. Oder aber Network Service ist der Netzwerkdienst im Deutschen. Und das Schlimmste, was man machen kann, so als deutscher Entwickler, ist es, wenn man diese Namen als Strings hardcoded und dann will jemand das Programm auf einem englischen Windows installieren und hat ein Problem. Ja? Insofern ist es super interessant, dass man an diese Strings rankommen kann über die well-known SIDs. Sprich, wenn ich wissen will, wie heißt der lokale Administrator, gibt es hier, machen wir mal folgendes, var local admin, das new security identifier. Ja. Und es gibt einen E-Namen, der heißt Well-Known SID Type. Und da sehe ich praktisch die ganzen sogenannten Well-Known SIDs, die in Windows existieren. Ja, gehen wir mal zum wie heißt er denn? Built-in Administrator SID. Und das wäre Local Admin. Das wäre praktisch dieser sogenannte Well-Known 544. Und wenn ich jetzt wissen will, wie der lokale Administrator-Account auf meinem lokalen System heißt, kann ich den wiederum übersetzen. Sprich, ich kann sagen, localadmin.translate type of NT-Account. Und damit sehe ich Built-in Administrators, was im Deutschen tatsächlich eingebaut heißt. Ja? Eingebaut Administratoren. Ne? Warum ich hier in diesen zweiten Parameter 0 reingebe, erkläre ich nachher noch genauer. Okay, das ist so ein bisschen die Grundlage. Was ist eine SID? Was ist ein Windows-Account? Okay, das war der Code von eben zur Referenz. So, jetzt ist ganz wichtig, wir wissen jetzt, dass das alles, was mit unserem Windows-System interagiert, hat einen Account, sei es ein Service, ja, ein NT-Service oder aber eine Webanwendung läuft unter einem Account, COM-Plus-Anwendungen, WCF-Services, alles hat einen Account unter Windows, ohne Account sozusagen kein Windows. Und was jetzt getan wird sozusagen ist, der Account mit seinen Informationen, die ihn ausmachen sozusagen, also sprich die SID des Accounts, aber auch die SIDs aller Gruppen, in denen der Account Mitglied ist, sowie etwas, was ich Privilegien nenne, was ich gleich noch erkläre, wird zusammengefasst in einer sogenannten Kernel-Struktur, genannt der Token. Und der Token wird angeheftet an einen Prozess. Sprich, es gibt keine Prozesse unter Windows, die keinen assoziierten Token haben. Und der Token ist wichtig, weil der Token wiederum, wie gesagt, diese Informationen beinhaltet und dann auch von Windows verwendet werden kann, um zu prüfen, zum Beispiel, darf denn der Benutzer mit der SID überhaupt die Datei XY öffnen oder schreiben oder dergleichen mehr. Was ist noch in dem Token drin? Privilegien. Das ist ein interessantes Konstrukt. Privilegien kommt direkt aus einem System, das nennt sich VMS, ein altes Betriebssystem, das von Dave Cutler designt wurde. Und Dave Cutler war der Architekt von NT 3.5 und gibt eine kleine Verschwörungstheorie. Vielleicht soll ich die mal hier kurz erzählen. VMS war sein erstes Betriebssystem und Windows NT das zweite. Das ist genau ein Buchstabe. Okay. Auf jeden Fall ist es so, dass das Gruppen und Gruppen werden oft verwendet, um Zugriffe zu gewähren zu Dateien oder zu Verzeichnissen oder zu anderen Dingen. Aber Privilegien sind eher so globale Rechte, die ich auf einem Windows-System habe. Sehen kann ich diese Privilegien mit einem Tool, das heißt SecPol für Security Policy. Und hier kann man zum Beispiel sehen, es gibt sogenannte User Right Assignments. Ja, zum Beispiel, wer darf sich denn überhaupt lokal an dieser Maschine anmelden? Ne? Kannst du ein bisschen größer machen. Wer darf sich per Remote Desktop anmelden an der Maschine? Und dergleichen mehr. Ja? Log on as a Service. Wer darf sich als Service anmelden und eine ganze Reihe mehr. Auch so Dinge wie, wer darf das System runterfahren zum Beispiel und wer darf debuggen auf dem System und so weiter. Und da gibt es eine ganze Reihe von ganz interessanten Privilegien. Schauen wir mal zuallererst, was denn Who am I dazu zu sagen hat. Who am I? Ich glaube, ich kann hier sagen, /priv. Who am I? Und man sieht, als Standardbenutzer auf einem System habe ich 5 Rechte. Nämlich einmal, ich darf das System runterfahren. Ich darf es aus meiner Dockingstation rausnehmen, das ist gut. Ich darf die Zeitzone ändern. Wir werden nachher sehen, warum die Zeitzone ändern erlaubt ist, aber die Zeit ändern ist nicht erlaubt, zum Beispiel. Das sind so diese Standardprivilegien, die wir haben. Das hier ist ein ganz interessantes. SE Change Notify Privilege. Was heißt so viel wie Bypass Traverse Checking. Weiß nicht genau, wie man darauf kam, als Name zumindest. Bypass Traverse Checking ist ein ganz interessantes Privileg. Ja? Und zwar, sagen wir mal Folgendes. Wir haben hier ein Verzeichnis C, dann ein Unterverzeichnis Docs und ein Unterverzeichnis, keine Ahnung, Projekt oder so. Und hier ist ein Projekt.doc. Ah. Und hier ist ein Benutzer Bob, der möchte auf Projekt.doc zugreifen. Und er hat hier keine Zugriff, also keine Leserechte auf dem Verzeichnis. Er hat keine Leserechte auf dem Verzeichnis, aber er hat Leserechte auf diesem dieser Datei. Die Frage ist, darf Bob auf die Datei zugreifen? Und wenn man die Frage stellt, typischerweise melden sich 50% bei Ja, 50% bei Nein. Und die Antwort darauf ist, es hängt davon ab, ob ihr das SE Change Notify Privilege habt. Sprich, Windows kennt beide Modi. Windows kann sagen, wenn man keinen Zugriff hat auf dieses Verzeichnis hier, habe ich auch keinen Zugriff auf die darunterliegenden Verzeichnisse. Oder aber ich sage, es reicht aus, wenn ich Zugriff habe auf die Datei, die ich öffnen möchte. Und es hat sich herausgestellt, dass es das Default-Verhalten von Windows ist. Ich habe Zugriff auf die Datei, solange ich auf diese Datei Zugriff habe und der Rest ist egal. Aber das ist nur deswegen so, weil Windows per Default jedem Benutzer dieses SE Change Notify Privilege gibt. Ja? Also Privilegien sind total flexibel und können nochmal das Verhalten des Systems komplett beeinflussen. Es gibt andere interessante Privilegien. Zum Beispiel Backup und Restore, was auf den ersten Blick relativ unspektakulär klingt. Backup heißt aber so viel wie, und daher kommt dieses Privileg letztendlich, ein Account, der das Backup-Privileg besitzt, hat auf alle Dateien auf dem lokalen System Leserechte, unabhängig der Zugriffskontrolllisten, die eingerichtet sind. Also ein sehr, sehr mächtiges Privileg. Ja? Damit erhalte ich Lesezugriff auf alle Dateien im System. Und Restore, ganz analog dazu, heißt so viel wie, wer dieses Privileg hat, hat Schreibrechte auf alle Dateien im gesamten System. Das kommt daher, dass man letztendlich es ermöglichen wollte, zum Beispiel Backup-Software laufen zu lassen, ohne dass die, sage ich mal, Admin-Rechte benötigt auf dem System. Sondern man sagt irgendwie, hier ist mein Account für die Backup-Software, ganz normaler Account, nichts Gefährliches, aber ich gebe eben das Backup-Privileg und damit darf er alles sichern auf dem System. Ja, das war die Idee dahinter. Wer die typischen Backup-Programme kennt, weiß, dass sie gerne lieber sich als Local System eintragen im System, was suboptimal ist. Und ein anderes nettes Privileg, das Entwickler gerne haben, immer, ist Debug Programs. Was auf den ersten Blick auch ganz interessant klingt, aber was Debug Programs wirklich bedeutet, heißt, ich darf jeden beliebigen Prozess debuggen auf dem System. Und wenn wir nochmal ganz zurückschauen, hier in dieses Bild, wer an die LSA einen Debugger attachen kann, ne? Der kann alles machen mit dem System, unabhängig von seinen Rechten auf dem System. Also Debug Programs heißt so viel wie letztendlich lokaler Administrator, weil ich eben alles, ich darf meinen Debugger an jeden Prozess anhängen, ich darf ihn verändern, ich darf reinschauen und ich darf alles mitlesen. Und das Letzte hier, act as part of the operating system, was so viel heißt wie werde Teil der TCP. Das heißt es wirklich, ja. Und es gibt nur einen, meines Wissens nur einen einzigen Account, der dieses Privileg hat. Act as part, gar keiner, weil es bei System impliziert wird. Ja? Und diese Liste sollte leer bleiben. Ja? Es gibt wirklich nur einen einzigen Account, der das wirklich braucht und das ist Local System. Das erlaubt es zum Beispiel Tokens zu erzeugen. Und wer Tokens erzeugen kann, der kann praktisch beliebige Benutzer impersonieren. Ne? Also, das ist ein anderer Baustein noch von Rechten unter Windows. Sprich also, der Token heißt so viel wie, hier ist die SID des Benutzers enthalten, hier sind alle Gruppen-SIDs enthalten und hier sind die Privilegien enthalten. Und das wird zusammengefasst zu diesem zu dieser Datenstruktur mit dem Namen Windows Token. Vielleicht nochmal ganz kurz, der Vollständigkeit halber. Ich kann auch hier sagen, whoami/groups. Und dann sehe ich praktisch, in welchen Gruppen bin ich Mitglied. Und auch hier kann man sehen, die haben Namen und die haben SIDs. Wie man sehen kann, das hier built-in-user ist ein well-known SID. Na, ich habe nur well-known SIDs hier. Ach ne, die hier nicht. Ja. Die langen SIDs sind selbst angelegte und die kürzeren sind die sogenannten well-known SIDs. Also mit anderen Worten, Who am I ist ein Tool letztendlich, das in meinen aktuellen Token reinschauen kann und die einzelnen Werte auslesen kann. Wir werden sowas Ähnliches gleich selber schreiben. Okay. So. Jetzt. Ich habe vorhin erwähnt, um einen Prozess zu erzeugen, brauche ich einen Token. Ja? Woher kommt der Token sozusagen? Und letztendlich ist es folgendermaßen, wenn ich mich anmelde morgens, mache meinen Rechner an, schalte das System ein, werden in der Essenz zwei Prozesse gestartet, nämlich einmal WinLogon, das ist der Prozess, der unser Logon entgegennimmt in der Windows, und services.exe, services startet NT Services. Wie man sehen kann, die laufen beide mit Systemrechten. Was ist passiert sozusagen, wenn ich mich anmelde am System, beziehungsweise Alice in dem Fall. Ich gebe meine Credentials ein am WinLogon-Bildschirm, schicke mein Passwort zur LSA. Die LSA wird das Ganze verifizieren, entweder gegen die lokale Registry, wenn es eine lokale Maschine ist, oder gegen eine Domäne, wenn es ein Domain-Joint-Server ist oder eine Workstation. Und was mir die LSA im Austausch gibt für das Passwort und meinen Account, ist ein Token. Ja? Und der Token wird angeheftet an den ersten Prozess, der gestartet wird, nämlich Explorer Exe. Das heißt, was hier technisch passiert ist, dass WinLogon schaut in die Registry, in der Registry gibt es einen Key, da steht drin, was ist die Shell? Die Shell ist bei uns in dem Fall Explorer Exe. Dann wird die Shell gestartet und die LSA, weil sie das darf, weil sie Teil der TCP ist, heftet diesen Token für Alice an diesen neuen Prozess an. Ja? Und damit vererbt sich der Token an alle Kindprozesse von Explorer Exe. Das heißt, wenn Alice einen Command-Prompt aufmacht, wird der Token automatisch vererbt an den nächsten Kindprozess. Und mit anderen Worten, das heißt, so viel wie jeder Prozess, der auf Windows läuft, der Windows kann reinschauen, kann in den Token schauen und weiß, wer ist der Besitzer des Prozesses, was sind seine Privilegien und welchen Gruppen gehört er an. Warum hat man so ein System verwendet? Von der Idee her ist es ganz ähnlich wie heute Morgen. Ich bin hier reingelaufen bei Microsoft, habe mich authentifiziert hier an der Rezeption. Und was bekomme ich dafür? Ein Token. Ja? Und warum gibt mir Microsoft diesen Token? Naja, dass theoretisch man immer feststellen kann, ob ich legitimiert mich aufhalte in diesen Räumen. Ja? Wenn das nicht so wäre, wenn es dieses System nicht gäbe mit diesen Karten und Zugriffskontrolle, müsste theoretisch an jedem Raum oder in jedem Flur Security stehen, die fragt, wer ich bin. Ja? Das Ganze ist, sage ich mal, nicht sehr skalierbar, nicht sehr performant. Und von der Idee her ist es also genau das Gleiche. Ich bekomme beim Eintritt eine Karte, einen Token, und solange ich diese Karte habe, weiß jemand, dass ich mich mal irgendwann authentifiziert habe. Und damit ist meine Identität, ja, steht auch drauf, Dominik Bayer, gesichert für den Rest meines Aufenthalts. Und das ist genau die gleiche Idee auch. Ja. Ansonsten müsste man sich vorstellen, müsste Windows bei jedem neuen Programm, das ich starte, mein Passwort wissen. Ja. Also ich müsste mich neu authentifizieren. Also praktisch eine Art Optimierung sozusagen. Aber auch mit ein paar Konsequenzen, wie wir nachher noch sehen werden. Okay. Wenn jetzt aber Alice aus dem Command Prompt Notepad startet, sieht man auch hier, wird auch der Token vererbt und Notepad halt läuft unter der Alice-Identität. Wenn jetzt aber Alice auf den Command Prompt geht und sagt zum Beispiel Netstart MSSQL, also praktisch starten des SQL-Servers, was dann passiert, ist folgendes, dass das Programm net kommuniziert mit dem Services-Prozess. Das Net-Programm dürfen nur Administratoren ausführen. Das überprüft praktisch der Services-Prozess. Und dann sagt er, okay, starte SQL-Server. Und dann schaut der Services-Prozess in seiner eigenen Datenbank nach, unter welchem Account starte ich denn typischerweise den SQL-Server-Prozess. Sprich, auch das kann man sehen, wenn ich hier auf Computer Manage gehe. Sieht man, dass hier bei, wo sind wir denn überhaupt? Ach, hier. Bei Services, jedem Service auf Windows ist ein Account zugeordnet. Gehen wir mal auf irgendeinen und dann sagen wir hier bei Logon, sehen wir, mit welchen Credentials sozusagen sich der Account am System anmeldet. Sprich, in dem Fall würde man auch hier sagen, ich bin Local Service der LSA und die LSA gibt mir einen Token zurück für Local Service. Okay, also ganz wichtig, Tokens werden erzeugt von System, weil es dieses Privileg hat, act as part of the operating system, und werden angeheftet an den ersten User-Mode-Prozess und ab da übernimmt Windows das Kopieren des Tokens in jeden Kind-Prozess sozusagen. Und damit weiß das System eben zu jedem Zeitpunkt, was sind meine Zugriffsrechte. Okay, wie kann ich jetzt mit diesen Tokens selbst programmieren und warum ist es überhaupt wichtig? Ja? Letztendlich ist es so, dass das .NET Framework hat praktisch eine eingebaute Möglichkeit, wie es mit Identität umgeht, mit Client-Identität. Und da gibt es zum Beispiel Windows-Accounts, da gibt es aber auch so Sachen wie in ASP.NET, Forms, Authentication, dergleichen mehr. Und weil die alle so ein bisschen ähnlich sind, gibt es eben ein Interface, das heißt iIdentity. Und iIdentity ist nichts anderes als ein Minimal-Interface, das es erlaubt, mehrere, sage ich mal, Identitätsrepräsentationen zu implementieren. Und wie man sehen kann, in der Essenz bekomme ich hier nur zurück den Namen eines Benutzers zum Beispiel. Das Ganze ist eng verknüpft mit dem sogenannten iPrinciple-Interface und iPrinciple erlaubt es mir, sage ich mal, über diesen Standardweg rollenbasierte Sicherheit oder gruppenbasierte Sicherheit zu implementieren. Eine Implementierung von dem iPrinciple-Interface oder von dem iIdentity-Interface ist Windows-Identity. Und Windows-Identity ist eigentlich nichts anderes als ein Managed Wrapper um diesen Kernel-Windows-Token. Machen wir mal Folgendes. Machen wir mal so einen kleinen Mini-Who am I, den wir hier nachimplementieren. Dazu gehe ich in die virtuelle Maschine hier. Okay. So, machen wir da mal, das war meine Demo 1. Okay. Machen wir Demo 2. Das heißt, wenn ich jetzt wissen möchte, unter welcher Identität läuft denn mein aktueller Prozess, was mache ich dann? Dann hole ich mir diesen Token, der am aktuellen Prozess angeheftet ist, und schaue rein. Und diesen Token bekomme ich über die Klasse Windows Identity. Und da gibt es die Methode getCurrent, und das heißt so viel wie, gib mir mal den aktuellen Token, der von Windows verwendet wird für Zugriffskontrolle. Und dann kann ich hier ausgeben, zum Beispiel ID .name. Wenn wir das mal laufen lassen, sehen wir, dass mein aktueller Prozess unter dem Dominic-Account läuft. Was kann ich hier noch machen? Zum Beispiel kann ich, sagen wir mal, was es noch so für Properties gibt. Zum Beispiel .token ist wirklich der native das ist Native Token Handle, wenn ich darauf Zugriff brauche, von Win32. finde raus, ist es ein System-Account, ist es ein Gast-Account, ist er angemeldet, was in dem Fall komisch wäre, wenn es false wäre. Und Gruppen. Ich kann zum Beispiel auf die Gruppen zugreifen. Sprich, wir haben vorhin gesagt, in den Gruppen, in den Tokens sind die Gruppen enthalten. Sprich, ich könnte sowas machen wie for each group in groups. Group. Okay. Und das hier ist das, was im Token drin ist. Ja? Sprich, wir bekommen die ganzen SID, die ganzen Gruppen-SIDs, die in dem Token enthalten sind. Ja? Das ist jetzt vielleicht überraschend für den einen oder anderen, weil das in typischerweise nichts ist, was wir direkt verwenden können. Aber mit diesem API, den ich vorher gezeigt habe, mit Security Identifier, kann ich diese SIDs jetzt umwandeln in ihre Gruppennamen. Sprich, ich kann sagen, var groups. Oder sagen wir es mal so, es gäbe hier zwei Varianten, das Ganze zu implementieren. Das eine wäre zu sagen, ich mache hier name ist gleich group.translate. Das heißt, ich würde hier praktisch die Gruppe, was eine SID ist, umwandeln, ne, in einen NT-Account und dann sozusagen den Namen ausgeben. Zu viel, ne? Ja, okay. Das heißt, jetzt hätte ich die ganzen Namen hier, Domain Users, Interactive und so weiter. Ja? Das hier ist eine denkbar ineffiziente Implementierung, weil was passiert, ist Folgendes, dass jetzt praktisch ich die erste SID nehme, schicke die zum Domain-Controller, sagt mir, gib mir mal den Namen zurück. Ja? Und das mache ich jetzt in der Schleife für alle SIDs einzeln, die in dem Token enthalten sind. Eine elegantere Lösung ist zu sagen, ich nehme das ganze Paket, ich kann sagen, var groups ist ID groups und hierhin .translate. Das heißt, hiermit nehme ich das ganze SID-Paket und schicke es an einem Stück zum Domain-Controller und der schickt mir an einem Stück alle Gruppennamen zurück. Also ich habe nur einen Netzwerk-Roundtrip in dem Fall. Type of NT-Account. Okay. Huch. So. Okay. Das heißt, auch hier alle Gruppennamen, aber effizienter aufgelöst, sage ich mal, als vorher. Eine andere Sache, die wir hier noch machen können, ist zum Beispiel, vielleicht möchte ich ja Rollen, irgendeine Art von rollenbasierter Sicherheit implementieren. Das heißt, ich könnte jetzt Folgendes machen, ich könnte durch die Gruppen durchiterieren sozusagen und so eine Art String-Vergleich machen, so eine Marke irgendwie, nur wenn der Benutzer lokaler Admin ist, dann darf er hier das und dies tun. Ja? Oder aber ich nehme die sogenannte Klasse Windows Principle. Und Windows Principle, der reiche ich rein, die Windows Identity, und dann kann ich hier sagen, is in role. Und das hier liefert ein Boolean zurück und ich habe hier verschiedene Möglichkeiten, was ich hier reinreichen kann. Ich kann hier reinreichen, eine SID zum Beispiel. So Marke, ist der Benutzer Teil der lokalen Admin-Gruppe? Ne? Ist er in einer Rolle als String? Wie gesagt, aufpassen damit, manche Sachen sind lokalisiert in Windows. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel rausfinden will, ist der Benutzer Mitglied der lokalen Admin-Gruppe, dann könnten wir praktisch mal den Code nehmen von hier oben oder von hier unten, besser gesagt. Den hier. So. Und dann kann ich sagen, ist Admin ist gleich is in role local admin. So. So. Okay, also ich bin nicht Mitglied der Admin-Gruppe. Ich habe vorhin gesagt, der zweite Parameter hier ist 0. Machen wir mal Folgendes. Was wäre denn zum Beispiel, wenn ich herausfinden will, ob der Account Mitglied ist der Domain-Admin-Gruppe? Ja, das heißt, ich weiß im Normalfall nicht, wie die Domäne heißt in meiner Anwendung. Ich weiß nicht, in welcher Sprache der Domain-Controller installiert ist. Also ich kann Folgendes machen. Machen wir Domain-Admin. Domain-Admin. Und dann nehmen wir hier, ich glaube, das war die Account Domain Admin SID. Und jetzt der zweite Parameter hier. Der hier sagt jetzt, naja, in welcher Domäne denn überhaupt, ja? Du willst die SID haben der Domain Admin Gruppe, aber in welcher Domäne? Das heißt, woher bekomme ich jetzt die Domain-SID? Naja, wir haben vorhin gesehen, die Domain-SID ist der Anfang immer der SID. Das heißt, wir haben die SID, die Authority-ID und dann haben wir die Relative-ID. Das heißt, was ich hier machen kann, ist, ich kann sagen, gib mir doch bitte die Domain-SID des aktuellen Benutzers. Also das wäre id.user.accountDomain-SID. So, und damit sage ich jetzt, konstruiere mal eine SID für die Gruppe Domain Admins in der Domäne des aktuellen Benutzers. Na, können wir mal hier sagen, wie heißt die überhaupt, diese Domäne? Machen wir mal Domain Admin Translate Type of NT Account. Ja, hier kann man es sehen. Least Privilege / Domain Admins. Also praktisch Domainname Variable und der Domain Admins Teil lokalisiert. Und so könnt ihr das praktisch rausfinden, ohne dass ihr irgendeine Art von Hardcoded Strings oder dergleichen braucht. Ja? Und jetzt nochmal die Frage. Ist Domain Admin Domain Admin. Okay. Und auch hier false. Das ist gut. Okay. Das ist also die eine Möglichkeit, wie ich Gruppen über Überprüfungen durchführen kann. Ich sage hier einfach, ich hole mir die Identity über getCurrent. Das war hier. Dann wrappe ich das Ganze in einem Windows Principle. Und Windows Principle ist eben die Klasse, die isInRoll-Methode hat. Ne? Das heißt, danach kann ich praktisch sagen, isInRoll, kann hier eine SID reingeben, bekomme true oder false zurück und weiß eben, ist der Benutzer in dieser Windows-Gruppe enthalten und kann dann auch Sicherheitsentscheidungen treffen auf der Basis. Das ist ein Weg, das zu tun. Der andere Weg, den man kennt in .NET, ist, zum Beispiel habe ich hier eine Methode private static only for admins. Und ich kann im .NET Framework auch deklarativ Zugriffsrechte auf Code geben. Es gibt hier eine Klasse, die heißt Principal Permission Attribute. Schenken. Und sage ich verlange Security Action dot Demand und dann Role ist gleich und kann jetzt hier praktisch den Namen einer Gruppe angeben, der Zugriff haben soll auf diese Methode. Was Role. Der Nachteil davon ist jetzt, dass ich hier sowas reinschreiben müsste. Least privilege domain admins. Sprich, ich muss es hier praktisch mit einem konstanten String hardcoden. Und wie ihr eben bereits erfahren habt von mir, ist das gerade bei Windows-Domänen suboptimal. Ja, von daher kann ich den Ansatz nicht wirklich gutheißen. Aber was würde passieren, wenn ich hier sage, only for admin? Das würde schief gehen. Ja, Security Exception bekomme ich hier. Aber nicht deswegen, weil wir, naja, wir haben das falsch gemacht. Die Frage ist jetzt, woher weiß denn dieses Principal Permission Attribut, dass es genau gegen diesen Benutzer checken soll, den wir hier erzeugt haben? Diesen hier. Ja? Das heißt, die beiden Methoden haben erst einmal so nichts miteinander zu tun, die beiden. Ja? Das heißt, dieses Attribut, Principal Permission, schaut auf einem ganz speziellen Slot in Memory, wo es IsInRoll aufrufen soll. Und das nennt sich thread.currentPrinciple. Das heißt, wenn ihr diese Attribute verwenden wollt, müsst ihr vorher auf thread.currentPrinciple das Principle setzen, gegen das gecheckt werden soll. Und zufälligerweise ist das hier vom Typ iPrinciple und das ist genau der Typ von unserem Windows-Principle. Sprich, wir können hier das setzen. Und ab dem Moment wissen diese Attribute, gegen welchen Account sie prüfen sollen, was nichts am Ergebnis ändert, weil wir sind immer noch keine Domain-Admins, von daher. Bringt das nichts. Okay. Eine Sache kommt mir komisch vor. Und zwar, wenn wir mal schauen hier, in welchen Gruppen bin ich Mitglied? Ich bin Mitglied in Users und Domain-Users und andere Gruppen. Wenn ich aber jetzt mal reinschaue in die Benutzerverwaltung von Windows, gehen wir auf den Dominik. Ja. Und gehen wir in dem Sinne Gruppenzugehörigkeiten. Ne? Sehe ich hier, ich bin Administrator, ich bin Domain-Admin und ich bin Domain-User. Aber diese Gruppen tauchen nicht auf in meinem Programm. Kein Domain-Admin, kein lokaler Admin zu sehen. Und wenn ich mit WhoAmI reinschaue, WhoAmI/groups/list, sehen wir, hier ist ein Administrator, hier ist der Domain-Admin. Aber, wenn man mal schaut, Enabled by default und hier steht Group used for deny only. Und das ist ein Feature, über das in der Vergangenheit viel, viel diskutiert worden ist. Und zwar habe ich vorhin erwähnt, dass eigentlich brauche ich keine Adminrechte. Eigentlich hat nur ein einziger Account oder sollte nur ein einziger Account Adminrechte haben, nämlich der Administrator. Leider ist es so, dass, naja, aus historischen Gründen zumindest, erstens hat bis zu Windows Vista der Windows Installer immer als Default Account einen Administrator angelegt. Sprich, der erste Account, den man bekommen hat daheim, wenn man auf seinem System Windows installiert, war der Administrator-Account. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute da draußen, die Windows benutzen, für die TCB relativ wenig oder denen egal ist, ja, zumindest. Von daher war es immer so, das ist mein Rechner, ich bin Administrator, also wird auch der Account verwendet, ja. Obwohl Software oftmals auch laufen würde mit ganz normalen Benutzerrechten oder das ist der Normalfall sogar, ja. Warum gab es so viel Software denn überhaupt, die mit Nicht-Admin-Rechten nicht funktioniert hat? Naja, typischerweise deswegen, weil der Entwickler als Admin gearbeitet hat und es nie getestet hat ohne Admin-Rechte. Also es ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Deswegen hat Microsoft in Windows Vista, und dafür gab es auch viel Kloppe, was Neues eingeführt ist. Das heißt UAC für User Account Control. Und die Idee von UAC ist eigentlich folgende, dass UAC mir meine Rechte wegnimmt. Und zwar alle gefährlichen Rechte werden von UAC ausgeblendet. Sprich, sowas wie Administratorrechte zum Beispiel oder aber solche Privilegien wie Debuggen oder Backup oder dergleichen mehr, werden einfach ausgeblendet. Und wie das technisch funktioniert, ist folgendermaßen. Wenn wir nochmal zurückschauen an diesen Prozess, wie wir uns anmelden an Windows, sprich, ich gebe Credentials rein in die LSA und die LSA gibt mir einen Token zurück. Mit UAC erzeugt die LSA zwei Tokens. Nämlich einmal den Token für Bob mit allen Zugriffsrechten, so wie er sie hätte vor der UAC-Zeit sozusagen, und einmal den sogenannten Filtered-Token. Und der Filtered-Token ist der Token, der verwendet wird, um die neuen Prozesse zu starten. Sprich, was Windows macht, ist folgendes. Es schaut in den Full-Token rein und es hat praktisch eine Liste von gefährlichen Gruppen, sowas wie Domain-Admins, Local-Admin, Account-Admin und dergleichen mehr. Die werden rausgefiltert. Und Windows hat eine Liste von gefährlichen Privilegien, wie zum Beispiel Debug, Backup und dergleichen mehr. Ja? Das heißt, der Filtered-Token, der Default-Token, der verwendet wird, um neue Programme zu starten, der hat praktisch alle Rechte minus die gefährlichen. Ja? Und das heißt mit anderen Worten, meine Programme laufen im Standardfall, obwohl ich Admin wäre auf dem System, mit diesem Nicht-Admin-Token. Ich kann jederzeit wechseln zwischen den beiden Tokens. Sprich, es gibt dieses rechte Maustaste Run as Admin. Was dann passiert letztendlich ist, es wird mit der LSA kommuniziert, dass wir jetzt einen neuen Prozess starten wollen mit dem Full-Token, und dann wird die LSA diesen Full-Token an diesen neuen Prozess anheften. Ja? Und genau das ist eben passiert bei dem Programm, das wir eben verwendet haben. Sprich, machen wir mal Folgendes. Gehen wir mal hier hin zurück. Ich tue es nochmal ausführen. Sehen hier, sind meine Gruppen, kein Admin enthalten. Wenn ich jetzt mal das Gleiche mache, machen wir Folgendes. Ich starte mal Visual Studio als Admin. Und führe das nochmal aus, das Ganze. Und auf einmal sehen wir hier, Built-in Administrators, Least Privileged Domain Admins. Ich bin lokaler Admin, ich bin Domain-Admin in dieser Maschine. Ja, also dieser Vorgang hier eben, war vielleicht ein bisschen schnell, dieser Vorgang hier ist der sogenannte Consent-Dialog. Sprich, ich habe gesagt, ich will irgendwas als Admin starten, dann kommt dieser Dialog hoch auf den Explorer, den ich nicht irgendwie programmatisch umgehen kann. Das heißt, ich brauche Benutzerinteraktion. Ich sage, ja, ich möchte gerne dieses Programm als Admin starten. Dann geht Windows zur LSA, holt sich den Full-Token und gibt den Full-Token auf den DevEnv-Prozess drauf. Und damit läuft mein Visual Studio als Administrator und damit auch alle Programme, die ich darin starte, sozusagen. Und ich als Entwickler kann nur sagen, das ist total gut so. Es war nie einfacher unter Windows als normaler Benutzer zu arbeiten, aber immer wieder mal sich Rechte zu besorgen, wenn man sie braucht. Und als Entwickler brauche ich Rechte. Im typischen Fall für Debugging, für Webserver-Konfiguration, dergleichen mehr. So kann ich ganz einfach sagen, mein normaler Security-Kontext ist Benutzer. So will ich es haben, aber wenn ich die Rechte brauche, sage ich rechte Maustaste Run as Administrator. Hier, wenn ich hier sage Shift, rechte Maustaste, bekomme ich das Menü. Und wenn ich sage Shift, Steuerung und klicke auf das Icon, dann bekomme ich automatisch diesen Consent-Dialog. Okay. Also, mit anderen Worten, Der Filter-Token ist der Standard-Token minus diese Gruppen, alle Administratoren, alle Controller, alle Backup-Operators. Der Filter-Token wird nur diese Privilegien haben. Change Notify, Shutdown, Undock, Reserve und Time Zone. Ah ja, was man auch machen könnte, wenn ich nochmal hier meine Privilegien aufrufe. Who am I? Who am I slash priv war es, glaube ich. Who am I? Ja, das sind meine Filter-Privilegien. Und wenn ich das Ganze mal starte als Administrator. Und sage who am I slash priv. Sehen wir, das sind meine vollen Privilegien. Das heißt, hier sind die ganzen Sachen drin, da ich Admin bin in dieser virtuellen Maschine. Sachen wie Backup, Restore, Shutdown, Debug und so weiter. Man kann sich übrigens, weil PowerShell .NET kann, ne, kann man sich auch Folgendes bauen. Das hier, Hi Dominic, kommt von windowsidentity.getcurrent.name. Okay, das ist also nichts gehardcodedes. Oder aber, damit ich weiß, dass dieser Prozess wirklich als Administrator läuft, kann ich mir auch so Sachen bauen wie ein kleines Skript, das mir sagt, okay, hier bist du wirklich Admin und hier ist es, alles was du tust in diesem Fenster hier, ist gefährlich. Ich kann das PowerShell-Skript beilegen zu den Downloads, das ist sehr nützlich. Okay, so. Ganz kurz noch zu UAC. Ich kann rechte Maustaste sagen, Run as Admin, oder ich kann das Ganze auch programmatisch machen. Und zwar gibt es hier ein API dafür. Ich sage, ich kann einen neuen Prozess starten und der muss ein sogenanntes Verb haben, das heißt Run as. Warum auch immer das so heißt. Aber danach, oder diese Zeile Code wird praktisch diesen Consent-Dialog antriggern und dann kann ich den Prozess starten als Administrator oder mit dem Full-Token, was vielleicht der korrektere Ausdruck ist. Ja. Sprich, ich kann Folgendes machen hier. Ich kann sagen, if is local, wie hieß es, is admin. Wenn ich also kein Admin bin, sozusagen, dann kann ich mich selbst zum Admin machen oder beziehungsweise ich kann den Prozess neu starten mit Admin-Rechten. Machen wir mal Folgendes, readline. Machen wir hier elevating. Elevating. Ja. Copy. So. Okay. Run as. Das brauchen wir nicht. Filename wäre in dem Fall assembly get executing assembly.location. Wir starten uns selbst neu sozusagen. Keine Argumente. Ja. Mal ausprobieren. Das heißt, jetzt sollten wir unsere Gruppen sehen. Und wenn ich Enter drücke, kommt der Dialog hoch. Und wie man sehen kann, hier ist jetzt die Domain-Admin-Gruppe enthalten. Ja. Und hier nicht. Okay. Das heißt, hier waren wir kein Admin, hier sind wir Admins. Und das Letzte ist, ich kann auch einem Programm beibringen, automatisch Admin zu werden, indem ich ein sogenanntes Manifest hinzufüge. Das heißt, ich gehe hier auf Add New Item, ein Application Manifest. Und wie man sehen kann, das ist nichts anderes als eine XML-Datei, die wird reinkompiliert als Ressource. Und hier kann ich sagen, ich möchte Administrator sein oder ich möchte den Full-Token haben. Ja? Das heißt, wenn ich das hier
verwende, dieses Setting, hier reingebe und in den Properties dieses Manifest verwende und starte, kommt gleich beim Programmstart der Consent-Dialog. Und ich laufe automatisch als Administrator. Okay, das soll es erstmal gewesen sein zu den Grundlagen. Wir haben über Accounts geredet, über SIDs, über Tokens, über Privilegien, über Gruppen und zuletzt über UAC, wie UAC das Ganze etwas ändert, wie Windows funktioniert, mit der Idee, wie kann ich den Benutzer schützen vor seinen eigenen Rechten. Okay.